Hallihallo zu einer neuen Folge von Schatzi Business. Wir hatten heute zwei Gäste im virtuellen Studio. Aus Berlin waren uns nämlich Julia und Frederik zugeschaltet, die Gründer von iMakeYouSexy.com und BodyChange. Natürlich haben wir über die Gründerstory gesprochen, zum Beispiel wie Detlef Dizos zum Gesicht der Marke geworden ist oder warum die beiden nach dem Exit im letzten Jahr das Unternehmen wieder zurückgekauft haben, aber auch wie es ist, als Ehepaar mit zwei Kindern ein Unternehmen zu führen. Eine sehr, sehr spannende und unterhaltsame Folge. Viel Spaß beim Hören. Hallihallo und herzlich willkommen zu Schatzi Business, eurem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Die dritte Folge schon aus Malaga. Wir sind ja gerade auf unserem Vacation-Trip und wir nehmen euch wie immer mit auf unsere Reise durchs Gründertum und lassen euch teilhaben an unserem Leben, unseren Erfolgen, aber auch unseren Misserfolgen oder nennen wir sie mal Learnings. Dabei sind wir ja wie immer so offen und ehrlich, wie es eben geht. Und ich bin in dem Podcast eher der Business-Guy und Edina übernimmt den Schatzi-Part und ist für das Persönliche zuständig, also den emotionalen Part. Ich habe noch gar nicht Hallo gesagt. Hallo Edina.
Hallo lieber David.
Genau. Diese Aufteilung liegt bestimmt auch an unseren Jobs. Edina ist nämlich Hochzeitsplanerin und Traurednerin, macht also sehr viel mit Liebe und ich begleite Teams und Unternehmen auf dem Weg zu zeitgemäßen, agilen Arbeiten, also eben mehr der Business-Part. Und wir beide haben unser Unternehmen letztes Jahr gegründet und das war es jetzt aber zu uns, denn heute haben wir wieder jemanden zu Gast, sogar zwei Leute und die beiden sind sogar Schatzis im Schatzi-Business sind, denn sie sind ein Pärchen und sie sind Unternehmer. Herzlich willkommen, liebe Julia, lieber Frederik Harcourt aus Berlin seid ihr gerade, oder?
Ja, genau. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, heute mit euch zu sprechen und sind unglaublich gespannt, was sozusagen die nächsten, weiß ich, 50, 60 Minuten bringen. Das ist übrigens eine Premiere auch für uns, denn Julia cool. Und ich haben noch nie gemeinsam einen Podcast gemacht.
Hey! Ja, hallo erstmal. Hallo Julia.
Hi. So, hallo, genau. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, schön, dass ihr wirklich so spontan dieser Einladung gefolgt seid. Wir freuen uns, ich bin mega aufgeregt. Ich habe das Gefühl, heute mit zwei echten Stars zu reden. Also ich verfolge euch und stalke euch und es ist so cool, dass ihr jetzt einfach heute da seid.
Ja, wir kennen, gerne. Danke. Wir kennen eure Stimmen nämlich normalerweise nur aus dem Vlog von dir, Frederik. Und ich würde sagen, stellt euch doch am besten selber mal vor, denn die Leute werden euch oder dich, Frederik, beziehungsweise das, was du machst, sicherlich kennen.
Genau, vielleicht fange ich mal an und Julia, ich bin extrem gespannt, wie du dich dann, wann du hier reingrätschst. Weil ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber noch nie in der Kombination. Also, hallo, ich bin der Frederik. Bin glücklich verheiratet mit der reizenden Dame neben mir. Unabhängig davon habe ich vor mittlerweile 9 Jahren eine Firma gegründet, die bekannt wurde unter dem Claim I make you sexy. Und wir hatten damals das Ziel, das Thema gesunde Ernährung und Abnehmen zu digitalisieren. In meinem ersten Leben, wenn man so möchte, war ich dem Unterhaltungsfernsehen erlegen und habe Sachen verbrochen wie Frauentausch, Supernanny und Germany's Next Topmodel. Und dabei auch Detlef Soest kennengelernt. Der war damals noch ein bisschen übergewichtiger. Und dann haben meine Mitgründer von BodyChange, I Make You Sexy, haben gesagt, hey, lass uns doch mal versuchen, ob Detlef mit diesem Programm abnehmen kann. Das hat er gemacht. Und dann sind wir 2012 mit I Make You Sexy gestartet. Und das Unternehmen habe ich seitdem auf- und ausgebaut. Und heute machen wir immer noch digitale Coachings im Bereich Abnehmen, Fitness und Ernährung. Aber sind auch mittlerweile im E-Commerce unterwegs, haben viele physische Produkte, die zum Konzept passen und die wir eben im eigenen E-Commerce verkaufen, aber auch bei DM, Rewe, Müller und so weiter. Genau, haben das Business sozusagen aus- und aufgebaut. Und Julia, wenn ich so die Brücke zu dir rüberschlagen darf, ist logischerweise von Anfang an dabei, aber erst seit einem Jahr so wirklich Teil auch operativ des Unternehmens.
Genau, also ich kenne Frederik seit 2012 witzigerweise auch, also seit Gründungsjahr. Und ich bin Vollblut-Financer schon immer gewesen, war lange Jahre in der Fashion-Industrie unterwegs. Und bin dann immer nur so im Hintergrund mit Frederik auch auf dem Thema Body Change gewesen. Dann haben wir vor 5 und vor 3 Jahren unsere beiden Kinder bekommen und da hatte ich dann ein bisschen Zeit zu Hause, habe mich noch mehr mit dem Thema Body Change beschäftigt und bin dann quasi jetzt gerufen worden, als Frederik die Firma zurückgekauft hat in 2018. Oder vielleicht habe ich mich auch selber gerufen und bin seither genau auch hart operativ bei Body Change verwurzelt.
In Wahrheit war es so, also ihr müsst dazu wissen, wir haben also die Firma zu 5 gegründet 2011, 2012 gestartet, dann die Mehrheit 75% 2016 an Ströer verkauft und dann eben schon ein bisschen verrückt in 2018, anders als eigentlich geplant, alles wieder, also ich dann allein alles wieder zurückgekauft. Und da hat dann Julia zu dem Zeitpunkt gesagt, also das machen wir nur, wenn ich dann auch wirklich voll dabei bin. Und das
zeigt, ich habe gesagt, das machen wir nur, wenn ich jede Woche ein richtig anständiges Reporting von dir kriege.
Und dann habe ich gesagt, dann machen wir das nur, wenn du dabei bist. Weil das sozusagen charakterisiert auch ganz gut schon unsere Konstellation. Ich bin so ein bisschen der Verrückte, der alle 3 Tage eine Idee hat, die Welt braucht. Mhm. Und Julia ist die alle 3 Tage mir dann im Grunde erzählt, dass das kein Mensch braucht, / sich gar nicht rechnet. Das ist so ein bisschen unsere Aufgabenteilung.
Genau. Ja. Aber genau das halte ich für eine super Konstellation.
Kommt uns bekannt vor.
Da gibt es ein Buch, der Titel fällt mir gerade nicht ein, und der teilt praktisch die Gründer auf in Entrepreneur und Manager. Also der eine, der sich wirklich nur darum kümmert, das Unternehmen weiterzuentwickeln, irgendwie cooles neues Zeug zu erdenken und entwerfen, und der andere Part ist eben fürs Management da, damit der Laden auch läuft. Also bei euch ja dann die perfekte Teilung. Kopf schlägt Kapital.
So
nennt sich das Buch. Kopf schlägt Kapital von Autor egal. Okay, cool. Ja. Ihr habt es gerade schon ganz kurz angesprochen. Warum hast du dich dazu entschieden oder habt ihr euch dann letztendlich dazu entschieden, das Unternehmen wieder zurückzukaufen?
Ich glaube, also es gab ein paar Gründe dafür. Der erste sicherlich, weil wir beide der Überzeugung waren, dass es eine Opportunity ist, also dass sich diese Möglichkeit überhaupt ergeben hat, weil der damalige sozusagen Gesellschafter Ströer sich da das nicht mehr weiterführen wollte. Und die Frage war, okay, an wen kann man das verkaufen? Und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir irgendjemanden suchen, dann können wir das tun. Also wir haben auch einfach daran geglaubt, dass es eine gute Business Opportunity ist. Und der zweite Grund, und das war natürlich dann schon in der Gänze der Haupttreiber, ist, dass das Thema Menschen wirklich dabei zu helfen, ihre Ernährung ganzheitlich umzustellen und dadurch auch ein gesünderes und schöneres, schlankeres Leben zu führen, das ist ein ganz großer Antrieb. Und wir hatten damals eben noch gar nicht das Gefühl, dass wir da am Ende der Fahnenstange angekommen sind, sondern auf einem Thema arbeiten dürfen, was uns sehr erfüllt. Weil wir wirklich mit den Themen, mit den Produkten, die wir haben, das Leben der Menschen verändern dürfen. Das ist ja ein Geschenk. Und das wollten wir unbedingt noch fortsetzen. Weil am Ende des Tages, unser wertvollstes Gut ist ja unsere Lebenszeit. Und ich glaube, man sollte sich immer wieder auch die Frage stellen, womit verbringen wir die eigentlich? Und das war auch so unsere Kernfrage, womit wollen wir eigentlich unsere nächsten 3, 5, 10 Jahre verbringen? Mit irgendetwas anderem oder mit Body? Mit Body Change tun? Und dann, klar, muss das auch alles sozusagen, die Rahmenbedingungen müssen noch stimmen und der Deal muss noch stimmen, aber das haben wir dann alles so hinbekommen, dass es dann für uns eigentlich sozusagen klar war, es zu tun. Was jetzt für mich wunderschön ist, jetzt ein Jahr später, es war tatsächlich, wir haben das eben so ein bisschen im Spaß gesagt, komm, dann mach du doch einfach die Finanzen, weil du kannst es. Ihr müsst dazu wissen, Julia ist ganz anders als ich, sehr bescheiden. Die war vorher Finanzchefin hier von Brands for Friends in Berlin und dann von eBay Fashion Deutschland. Also die ist wirklich, sie ist die Beste, wie ich immer sage, die man auf der Position haben kann. Und trotzdem war es dann eben für uns spannend zu sehen, funktioniert das auch echt, im Team gemeinsam zu arbeiten, so operativ Tag für Tag. Und das würde ich sagen, das Experiment, Julia, ist gelungen. Ich würde tatsächlich, wenn ich nochmal gründe, das gerne wieder mit dir machen.
Ja.
Und das ist auch ganz sehr nice. Schön. Ja. Gut zu hören. Vielleicht, du sagtest ja, 2016 habt ihr verkauft und 2018 wieder zurückgekauft. Was ist in diesen 2 Jahren passiert? Also wie sah das aus? Wart ihr noch irgendwie mit dabei oder habt ihr euch da in dieser Zeit komplett rausgehalten? Wie wart ihr involviert in dem Ganzen?
Genau, also ich war immer schon Geschäftsführer von Anfang an, bis 2016 noch gemeinsam mit meinem damaligen Co-Founder. Der ist dann mit dem Exit rausgegangen, sodass ich dann alleine sozusagen Geschäftsführer geblieben bin. Insofern war ich sogar noch stärker involviert in der Zeit, in den knapp 2,5 Jahren, die wir zu Ströer gehörten. Und was in der Zeit passiert ist, ist auch ganz, ganz spannend, weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben sozusagen das Unternehmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch erleben dürfen. Wir sind 2012 wirklich komplett bootstrapped, nur mit eigenem Kapital, damals 30.000 Euro gestartet, haben im ersten Jahr knapp 4 Millionen Euro Umsatz gemacht, waren profitabel, haben dann im zweiten Jahr Investoren reingeholt, unter anderem Carsten Maschmeyer, haben so etwa 15% abgegeben und hatten sozusagen dann so eine Phase von 2,5 Jahren, wo wir mal gespürt haben, wie ist es, wenn man Venture Capital an Bord hat, um dann in der dritten Phase tatsächlich ja eine Beteiligung am Ende eines Konzerns zu sein, mit allem, was dazugehört. Für uns war das eine große Chance, weil wir einfach mit der auch Reichweite und Plakatpower von Ströer diese Marke Body Change ausbauen und bekannter machen wollten, gleichzeitig auch eine Markentrennung vorgenommen haben. I Make You Sexy eher für, ich sag mal, eine andere Klientel, die so ein bisschen Celebrity-orientierter ist und eben Body Change als Premium-Marke. Das haben wir dank der Plakat-Power mit Ströer dann auch hinbekommen und sind dann auch in den Handel gegangen. Und das waren aber 2,5 sehr lehrreiche Jahre, was auch so bedeutet, wenn du Teil eines Konzerns bist mit Reporting und so weiter. Und dann jetzt eben seit genau einem Jahr, seit Mitte 2018, tatsächlich ein Familienunternehmen. Ja, uns gehören 100% der Anteile. Wir stehen also an vorderster Front und sind am Ende des Tages für Erfolg und Niederlage komplett verantwortlich und da mit Haut und Haaren dabei. Wow. Also nochmal auch ein ganz anderes Setup, aber genau das hat uns auch gereizt eigentlich, weil dann haben wir, wenn ihr so wollt, jetzt alle Konstellationen, die man so haben kann, haben wir auf jeden Fall mal durchlebt. Ja,
ja, grandios, wirklich tolle Story. Wenn du von uns redest, dann meinst du Julia und dich.
Ja,
okay. Das heißt, die 5 Gründer, die ihr am Anfang wart, daraus seid jetzt nur ihr 2 hervorgegangen.
Genau, also Julia hat damals nicht mitgegründet, weil sie noch in den Anstellungsverhältnissen waren und ist aber jetzt dann sozusagen, seitdem wir dann zurückgekauft haben, am Ende des Tages, wenn du so möchtest, späte Gründerin. Ja.
Stiefgründer,
sehr gut, ja.
Also es ist tatsächlich auch so ein 50-50 Verhältnis.
Nee, aber das ist, ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, die Beteiligungsgesellschaft, die dann am Ende diese und auch andere Beteiligungen hält, gehört zur Hälfte mir und zur Hälfte Julia.
Ah, ja.
Und insofern
also ist über Umwege.
Über Umwege, ja.
Mhm. Ja. Cool. Sehr cool. Ich würde ganz gerne noch mal einmal zurückgehen, weil ich glaube, wir alle kennen Detlef DeSoos, der in die Kamera ruft, imakeyousexy.com. Ich habe die Geschichte mal ein bisschen recherchiert. Ihr seid ja, ihr hattet ja den Durchbruch so ein bisschen durch den Auftritt von Detlef bei TV Total, oder?
Mhm, ja.
Würdest du das auch so als den, ja, die kritische Komponente sehen, ohne die alles nichts geworden wäre, oder?
Ich glaube, so in der Retro-Perspektive hatten wir einfach unglaublich viel Glück. Also Julia und ich, wir haben uns, müsst ihr wissen, in Paris oder auf dem Weg nach Paris kennen und lieben gelernt. Das ist auch nochmal eine eigene Geschichte, weil auf der Zugfahrt lernte ich meine zukünftige Frau kennen, die aber mir auf dieser Zugfahrt sagte, dass sie in 3 Wochen heiraten würde.
Und nach Australien auswandern,
um da Finanzchefin von Hugo Boss zu werden. Also ist auch sehr spannend.
Mein Herz als Traurednerin öffnet sich gerade.
Ja, genau.
Wäre eine gute Rede geworden.
Ja, oh, wow. Ja. Also das ist, und dann haben wir uns in Paris sozusagen kennen und lieben gelernt. War übrigens die größte Herausforderung meines Lebens, sie in den 3 Wochen umgedreht zu bekommen. Challenge accepted, wow. Habe ich mir gesagt am Ende der Zugfahrt. Haben wir gesagt, ey, wir wollen, was ich wollte, weg aus dem Fernsehen. Ich hatte 3,5 Jahre da in Paris eine Produktionsfirma aufgebaut, eine deutsche Dependance. Und mir war klar, ich will was mit Internet machen. Und ihr müsst euch vorstellen, wir befinden uns jetzt im Jahre 2011, also relativ spät. Und dann war für uns klar, okay, wenn wir Internet machen dann und Deutschland, dann geht es für uns nach Berlin. Weil
ja,
das so
ich
bisschen
wollte
da,
nach Berlin. Ich habe gesagt,
du wolltest auf jeden Fall auch nach Berlin.
Okay. Deswegen wenn, war Berlin, Deutschland, klar. Dann wenigstens jetzt mal Berlin.
Wenn schon kein Australien, dann Berlin.
Ja, dann mal Berlin. Ja, ja.
Und dann habe ich meine Mitgründer, eben die Olympioniken, kennengelernt, die dieses Programm entwickelt haben, die alles Münchner waren. Und die haben dann gesagt, lass uns das doch mal probieren. Und ich habe ehrlich gesagt nicht so, also ich habe gedacht, das wäre eine Opportunity, auch mit Detlef und so, aber so final dran geglaubt habe ich nicht, deswegen haben wir die Firma ja auch dann, okay, von mir aus in München gegründet, wir sind trotzdem nach Berlin gezogen.
Genau, ja.
Und dann haben wir ja auch mit 30k relativ wenig Kapital reingesteckt, die Videos produziert mit Detlef, die Plattform hingestellt und dann eben am 6. Januar mit diesem Auftritt bei TV Total gesagt, ja, wir haben ja quasi nichts zu verlieren. Ich habe Detlef gesagt, sag so oft wie möglich imakeyousexy.com als Briefing.
Und ich weiß, wir saßen in damals in Paris in deiner Wohnung und das war, glaube ich, 10 Minuten vorher. Deswegen hatten wir kein T-Shirt, wo er imakeyousexy draufstehen hatte. Das war 10 Minuten vorher. Vorher, dass dieser Claim überhaupt aufkam. Ja, ja. Weil ich glaube, Steffen damals die Domain gesichert hatte und dann hast du einfach angerufen und gesagt, sag bitte imakeyousexy.com so oft, wie es irgendwie geht.
Ja, ja. Ja, also wirklich 10 Minuten vorher. Weil das Programm hieß 10wbc.com 10 Weeks Body und das haben wir gesagt, das ist für den TV-Total-Zuschauer viel zu kompliziert.
Ja.
Und dann, so da ist es gestartet. Wir hatten aber auch nur PayPal als Bezahlmöglichkeit und die Server sind crashed und so weiter und so fort. Und das war schon die initiale Zündung mit über 150.000 Euro Umsatz in den ersten 6-7 Tagen.
Wow.
Was Detlef sehr freute, weil er eine 50% Umsatzbeteiligung hatte. Der meinte da danach, hey Fredrik, ich will zu mehr Shows gehen. aber was eigentlich, und das muss man im Nachhinein sagen, das hätte ja auch einfach nur ein Strohfeuer bleiben können. Ist ja eine Show, einmal Umsatz am Ende Gelände. Aber wir hatten einfach das Glück, da auch ein gutes Timing zu haben.
Zur richtigen Zeit.
Zur richtigen Zeit, weil es gab es damals sowas, gab es noch nicht und das war neuartig und so weiter. Und das ist also sozusagen das, und deswegen lässt sich es auch nicht wiederholen. Das war einfach richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort. Und dann, und das ist das Zweite, was man auch als Unternehmer, Gründer, da das Learning aus der Zeit, wir hatten einfach ein fucking gutes Produkt. Ja. Also die Leute haben mit Body Change wirklich abgenommen. Mhm. Und das hat natürlich dann over the time ja dafür gesorgt, logischerweise, dass die Leute das dann genutzt haben und dann damit abgenommen haben und so weiter und so fort. Und das ist der Kern. Also hätten wir einfach nur ein scheiß Mittel angeboten, eine Pille mit einem Leistungsversprechen, das nicht gehalten hätte, dann hätten wir auch 150.000 Umsatz gemacht in den ersten 7 Tagen. Aber
danach,
dann wäre es halt gewesen.
Genau.
Ja. Genau.
Und, also ihr habt ja, Entschuldigung, David, ihr habt ja gezeigt, wie wichtig so ein richtig gutes Testimonial ist. Wieso Detlef? Also wie kommt man auf Detlef die Soße? Da gibt es ja so viele, die sich vielleicht, naja gut, er war damals Pummelig, das ist gar nicht so schlecht, das ist gar nicht verkehrt, mal einen gut aussehenden gleich zu nehmen, ist ja auch Quatsch. Aber warum Detlef?
Also es gibt sozusagen die offizielle und die inoffizielle Geschichte.
Ah, ja.
Die offizielle Geschichte ist, dass ich einen monatelangen Research betrieben habe und alle Testimonials in meinem Umkreis sozusagen in einen Algorithmus gepackt habe, um zu sehen, welcher dann am besten passt. Gute Story. Die inoffizielle ist, ich kannte keinen anderen, der es für lau gemacht hätte. Und insofern, Fakt, ja. Das heißt, hätte niemand mit niemand anderen davon überzeugen können, es umsonst zu machen. Mir war natürlich.
Aber er war gut.
Ja,
also
super man gut. Dazu sagen, ich habe ja davor 10 Jahre lang als sozusagen Fernsehmacher, war es ja meine Hauptaufgabe zu schauen, okay, was für ein Kopf passt zu was für ein Programm. Und was kommt auch in dieser Zielgruppe an? Das heißt, mir war schon klar, der Typ, auch weil er polarisiert, das hat schon Potenzial.
Ja,
und was spannend war, ist bei ihm, und deswegen, der ist ja auch immer noch Teil, wenn ihr so möchtet, der Firma / unser Testimonial, ist, dass gerade insbesondere in Deutschland, wo wir Deutschen haben ganz große Schwierigkeiten mit Testimonials, egal mit wem, also wenn ich jetzt zum Beispiel euch sage, Boris Becker, Lothar Matthäus, wir stecken die sofort in unserem Kopf in die Schublade
richtig.
In der Regel nicht in eine gute.
Ja.
Heidi Klum so, aber was die Deutschen respektieren ist, wenn es nachweislich Erfolg ist und Detlef hat nachweislich damit abgenommen und dementsprechend war er glaubwürdig / authentisch. Und deswegen selbst für die, die ihn nicht mochten, die sagen, ja, eigentlich ist er ein Arsch, aber jetzt
Fakt,
der war vorher dick, jetzt schlank.
Und jetzt sieht er richtig gut aus, ja.
Ja, da muss was dran sein.
Genau.
Und das war schon eine Komponente, die, glaube ich, wichtig war,
ja.
Ich finde, das ist so ein, also dieses imakeyousexy.com ist so eine Geschäftsidee, wo man sich danach denkt, so als Außenstehender, das ist so naheliegend, das ist so logisch, warum ist man da nicht selbst drauf gekommen? Ich finde, da gibt es ja immer wieder solche ja, Ideen, die so einfach sind. Natürlich ist das irgendwie hinten dran viel Konzept, viel gedacht, aber es ist einfach ein sehr schlüssiges Konzept. Und ihr, also ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert, also das Body Change, also diese Premium-Produkte, ist, glaube ich, so aus meiner Perspektive jetzt das Produkt oder die Sparte, wo ihr ein größeres Augenmerk hinlegt. Und imakeyousexy.com gibt es und das Abo gibt es auch noch. Aber es ist eher sowas wie ein, ja, was man so mitnimmt, oder steckt ihr da noch Aufwand rein?
Ja, im Grunde genommen, also ich habe ja auch in den letzten Jahren immer wieder diese Frage bekommen, Celebrity und wie kann man eigentlich seine eigene Reichweite mit einem Testimonial steigern und so weiter und so fort. Und das mit Detlef war halt Fluch und Segen zugleich, weil es hat uns diesen Kickstart ermöglicht, aber nichtsdestotrotz ist sozusagen er als Person und dann später haben wir auch Daniela Katzenberger noch dazu genommen und auch I Make You Sexy als Marke, er schließt dir eine gewisse Zielgruppe, aber es begrenzt dir auch eine sehr große Zielgruppe. Mhm. Und deswegen war für uns irgendwann klar, wenn man dann auch mal sozusagen all die abgegrast hat, die in irgendeiner Form für diese Testimonials und auch diesen Brandname affin sind, wenn wir wirklich in einen relevanten Markt wollen, dann müssen wir im Grunde genommen ein bisschen weg davon. Und dann haben wir eben entschieden, die Marke Body Change auch da nie ein Testimonial und Celebrity draufzusetzen. Und auch als wir das erste Mal dann national in der Rewe gelistet waren, das war im Frühjahr 2016, der Rewe war es scheißegal, ob wir da den Soest mit als Aufsteller einstellen und ob wir das I Make You Sexy nennen oder Body Change.
Super.
Aber wir haben dann sozusagen die strategische Entscheidung getroffen, nee, unsere physischen Produkte, da wird kein Testimonial drauf sein, die heißen Body Change. Und das haben wir dann so durchgezogen und haben dann eben auch im Coaching diese Markentrennung vollzogen. Das heißt, wenn ihr heute auf imakeyousexy.com geht, dann seht ihr Detlef, dann seht ihr Daniela Katzenberger und dann hat das alles so ein bisschen diese Couleur. Und wenn ihr auf bodychange.de geht, da gibt es ja dieselben Coachings, das Ernährungskonzept dahinter ist das gleiche, aber das ist sieht ein bisschen more valuable aus,
okay.
Spricht also einfach eine andere Zielgruppe an.
Und wahrscheinlich hat man den Eindruck, dass wir mehr Augenmerk auf Body Change legen, weil einfach alle unsere physischen Produkte unter der Marke Body Change gelauncht sind. Ich würde aber nicht ausschließen, dass wir auch irgendwann mal was Physisches unter I Make You Sexy launchen würden. Ja, also das mag jetzt sich so anfühlen, weil, wie gesagt, es gibt einfach nur das I Make You Sexy Coaching und da gibt es noch keine physischen Produkte. Aber da sind wir auch noch nicht so lange unterwegs einfach. Ja,
also, ja, die Idee ist schon, das ist ja das Spannende, gerade im Handel, wenn ihr euch den Handel anschaut, da sind wir in Deutschland, hast du sozusagen auch hier Premium und Discount.
Also richtig, stimmt.
Also eine DM versus dann ein Lidl, Aldi, Netto. Und die Idee ist schon, die Überlegung ist schon da, auch unter der Marke I Make You Sexy eben eher im Discount unterwegs sein. Die Herausforderung, die einfach da für uns ist, ist, dass unsere Produkte, unsere physischen Produkte müssen eben auch unserem Anspruch unserer Philosophie gerecht werden, und das ist eben kein Zucker, kein zugesetzter Zucker, keine Zusatzstoffe,
keine Billiginhaltsstoffe,
gutes Essen, kein Soja und so weiter. Und das ist halt dann zu einem Preispunkt, wie er bei einem Lidl ist, schwierig.
Oh, genau. Auf jeden Fall.
Ja, aber ihr habt da noch keine konkreten Überlegungen oder nur die Idee ist jetzt da?
Nee, genau, also wir experimentieren einfach da ein bisschen und wie gesagt, da haben wir eben genau diese Herausforderung gerade. Genau, werden da ein bisschen weiter drauf rumdenken. Das ist witzigerweise auch Produktentwicklung und so weiter, das ist alles ein bisschen langsamer, seitdem wir Familienunternehmen sind. Man kann sich immer nur um eine Sache auf einmal kümmern.
Ja.
Und genau, da schauen wir.
Das ist die große Herausforderung immer schon für mich gewesen und jetzt natürlich noch mehr ist, was tun und was lassen. Also es gibt nie, wisst ihr auch als Unternehmer, man hat immer gefühlte 37.000 Möglichkeiten und Chancen.
Ja.
Aber leider hat der Tag nur 24 Stunden und so weiter. Und deswegen ist am Ende des Tages, da habe ich übrigens mal ganz, ganz spannend, wir sind ja mit Body Change auch ins Ausland gegangen. Also als wir in Deutschland waren, haben wir gedacht, hey, was soll's, wir werden die Welt erobern. Und sind dann relativ schnell in die zwei leichtesten Märkte gegangen, nämlich nach Brasilien und die USA. Und das Spannende war, dass wir dann in den USA auch ein Testimonial gesucht haben.
Du sagst in die leichteste. Ja,
genau, das, ja. Da hätte ich jetzt auch nachgefragt. Ja, das war auch steht bei mir auf der Liste, genau, ja. Ja.
Und haben dann da sozusagen den amerikanischen Detlef Soest gesucht und haben dann da, war sehr spannend auch insgesamt, und haben da dann unter anderem auch Gespräche geführt, damals mit Dwayne Johnson, Mark Wahlberg, also wirklich auch Megatypen, LL Cool J.
Kardashian.
Kardashian habe ich getroffen, kurz vor ihrem ersten Kind. Und das Spannende war, dass der Manager von Dwayne Johnson, The Rock, den habe ich, der damals schon unglaublich auf einem tollen Weg war, noch nicht so krass wie heute, aber so, habe ich ihn gefragt, wie schafft man es, so einen Typen so erfolgreich zu machen, wie Dwayne Johnson erfolgreich ist. Und hat er gesagt, die Kunst besteht darin, von 100 Anfragen, die man bekommt, 99 abzulehnen und nur eine anzunehmen. Aber das muss die eine richtige sein.
Ja.
Und das ist genauso als Unternehmer. Man hat halt 100 Möglichkeiten, aber im Grunde genommen muss man 99 nicht tun und eine dafür richtig gut. Und da muss man halt wissen, was das ist. Ja,
richtig.
Das ist ganz spannend, weil wenn ihr das mal euch anschaut, die deutschen Testimonials, gefühlt von 100 Anfragen nehmen die 101 an. aber das ist sozusagen, das ist nicht markenbildend. Ja.
Ja, ihr arbeitet sicherlich auch mit OKR, ne? Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, nämlich den, jetzt fällt er mich ein.
Marco.
Genau, Marco Alberti. Bei dem habe ich auch OKR gelernt und wir haben zu dritt praktisch oder zu viert eine Sache gemeinsam. Wir sind in Wiesbaden aufgewachsen. Du kommst ja auch ursprünglich aus Wiesbaden, ne?
Yes. Ja, genau. Ich habe im schönen Nerotal Hockey spielen gelernt. das war wirklich meine Wiesbaden und Hockey spielen, das war meine Jugend, ja.
Ja, cool. Und OKR ist ja praktisch eine Methode, wie man Möglichkeiten bewusst nicht wahrnimmt, weil man sich eben fokussiert für einen gewissen Zeitraum.
Ja.
Ich wollte noch mal ganz kurz auf Brasilien zurückkommen. Kannst du ganz kurz erklären, warum gerade Brasilien, warum sucht man sich denn so einen Markt aus? Was ist die Hoffnung dahinter?
Genau, das war auch wieder eine Kombination. Also das eine war einfach die Opportunity. Ich hatte in meiner Paris-Zeit damals jemanden kennengelernt, der wiederum einen brasilianischen Formel-3-Fahrer kannte.
Stopp, wir haben zuerst, bevor du mit deiner Connection um die Ecke kamst, haben wir uns schon die Märkte angeschaut. Also das haben wir schon getan. Mhm. Wir haben uns die Größe angeschaut. Wir haben uns angeschaut, was essen die Leute? Passt überhaupt dieses Body-Tisch-Konzept, was ja ein Low-Carb-Konzept ist, passt es da überhaupt rein? Da hätte man in Asien große Schwierigkeiten, weil Reis einfach nicht wegzudenken.
Richtig.
Also so, ja, also wir haben uns schon diese Märkte angeschaut und dann gab es so eine Art Shortlist und jetzt
kommst du mit deiner wobei was in Brasilien noch schlagend hinzukommt, ist einfach diesen der Körperkult, ja, also du hast das Thema Schönheit, schön aussehen und auch Social Media ist ganz groß in Brasilien. Und dann ergab sich, wie gesagt, dass jemand aus meinem Netzwerk einen Formel-3-Fahrer kannte, der wiederum kannte alle relevanten Testimonials in Brasilien. Ich wollte immer schon mal nach Brasilien, ich war noch nie zuvor in Brasilien. Und dann sind wir darüber tatsächlich an Ivete Sangalo gekommen, die bis heute noch eine der größten Stars ist in Brasilien. Eine Sängerin.
Ich würde sie vergleichen mit Thomas Gottschalk.
Moderatorin.
Oh, okay.
Aber so, das kommt sogar schon nicht so gut
an. Nein, aber Größenordnung.
Ja.
Sie ist schon damals Superstar.
Super bekannt.
Und dann haben wir tatsächlich mit ihr dann einen Deal machen können, aber leider nur für ein Jahr.
Mhm.
Und das Geld, was sie mit uns verdienen konnte, war eh klar, dass es für sie nie eine Rolle gespielt hat.
Mhm.
Sondern sie hatte damals einen jungen Lover/Freund und der war Ernährungswissenschaftler. Und der fand das Thema gut und sie wollte gerne was ihm ein bisschen unterstützen und was mit ihm gemeinsam machen.
Und sie hatte ein Kind bekommen und wollte im Nachgang.
Perfekte Konstellation.
War einiges.
Aber long story short, am Ende mussten wir dann nach einem Jahr, wollte sie nicht den Vertrag nicht mehr verlängern. Und dann sind wir tatsächlich, haben wir gedacht, was ist jetzt der second best choice in Brasilien? Und das wäre einfach schwer schlecht gewesen. Und noch dazu muss man sagen, auch operativ tatsächlich mit den Brasilianern zu arbeiten, ist auch nicht
schwierig.
Auch nicht easy.
Okay.
Und übrigens auch, was auch ganz schwer ist, haben wir hinterher gemerkt, Geld aus Brasilien wieder rauszubekommen. Da haben die gar kein Interesse dran.
Ach ja.
Das wollte ich alles im Lande bleibt. Also da haben wir uns wilde Sachen überlegt, wie das Geld hierher kommen könnte.
Das wussten wir vorher nicht.
Haben es aber am Ende natürlich absolut legal gelöst.
Ja.
Aber ja, das war eine spannende Zeit. Ich glaube, ich war insgesamt dann in den mit Vorbereitung, Trala waren es ja schon 2 Jahre, war ich wahrscheinlich so 12-13 Mal in Brasilien.
Wahnsinn.
War viel weg, ja. Ja, also es war spannend. Ja.
Und dann ist es von heute auf morgen Ende Gelände. Oder
genau, wir haben dann noch die Rechte, die Markenrechte und Facebook und so weiter haben wir dann noch verkauft an einen brasilianischen Wettbewerber Player. Okay. Und dann haben wir uns da wieder raus zurückgezogen, ja.
Okay, aber super. Eine Erfahrung, ihr habt schon tierisch was auf die Beine gestellt.
Spannend, ja.
Ich will unbedingt jetzt nochmal zurück auf die Liebesgeschichte. Das wurde jetzt angeteasert, aber Julia, erzähl doch mal, was dich nach Paris geführt hat und wie
ihr euch kennengelernt habt. Kurz bevor du geheiratet hast.
Und wie das damals war mit der Hochzeit, die anstand.
Also nach Paris geführt hat mich die Arbeit. Ich habe einen coolen Job angenommen damals bei Chloé. Also in der Modebranche passiert ja auch unglaublich viel in Paris tatsächlich. Und es war unglaublich schön für diese Brand zu arbeiten. Und da war ich 3 Jahre. War ich im Finance-Team von Chloé. Und habe eigentlich die ganze Zeit nur gearbeitet. Ich habe da nicht viel Freizeit gehabt. Das ist aber, glaube ich, so eine Typfrage. Ich bin einfach immer schon ein Arbeitstier gewesen. Und eines Tages saß ich im Zug, um zurückzufahren. Ich war am Wochenende bei meinem damaligen Freund und Verlobten gewesen. Und saß dann im Zug nach Paris und wollte eigentlich auch arbeiten. Habe mich dann da hingesetzt, meinen Rechner aufgeklappt und da war so ein Typ neben mir, der mich 10 Minuten lang zugetextet hat und der wollte einfach nicht akzeptieren, dass ich jetzt arbeiten will. Und
auf Deutsch? Also wusste
ja,
man?
Ja. Nee, irgendwie hat er mich, glaube ich, auf Französisch erstmal angesprochen. Ah, ja. Ich weiß gar nicht mehr genau.
Ich saß ja im Zug und neben mir saß eine relativ hässliche Französin. Und dann stiegst du in Karlsruhe ein, weil ich hab also meinen Flieger von München nach Paris verpasst, bin deswegen zugefahren, weil ich sonst nie gemacht habe.
Was für ein
Zug. Und in Karlsruhe ist Julia zugestiegen. Und das war so, ich sitze neben dieser recht hässlichen Französin. Ich war damals Single und für alle Schandtaten bereit. Und dann kam dieses kleine schwarze Taschenmesser mit einer coolen Lederjacke. Und ich dachte, okay, mal sehen, vielleicht Speisewagen oder so, dann wird es später abchecken.
Und die saß auf meinem Platz.
Und die saß auf deinem Platz. Die war traurig, dass sie gehen musste.
Und dann habe ich gesagt, so, nee, mein Platz, Teil war voll, es gab keine anderen Optionen. Ich so, ich habe hier eine Platzkarte, weg da.
Und
ich
so, Jackpot.
Ja. So, ja, und dann, also wie gesagt, 10 Minuten lang, ich habe es echt versucht zu arbeiten, ich habe auch echt was zu tun gehabt, wie immer. Aber er hat nicht locker gelassen und nach 10 Minuten habe ich meinen Rechner zugemacht und dann haben wir uns 3 Stunden extrem angeregt unterhalten und ich habe zu diesem Zeitpunkt schon echt gedacht, ich habe da einen Seelenverwandten gefunden.
Wahnsinn.
War aber noch nicht so richtig bereit für einen Flirt. Also weil ich war, wie gesagt, ich war verlobt, war 6 Wochen vor meiner eigenen Hochzeit.
Für mich fühlte sich aber schon ein Flirt an.
Ja, für mich nicht. Ja, gut, und dann...
Aber du hast ihm schon erzählt, ich heirate in 6 Wochen.
Ja, klar. Ja. Also ich heirate, ich werde nach Australien auswandern. Ich war gerade dabei, den Vertrag zu verhandeln. Ich wollte wieder zu Hugo Boss zurück.
Oh.
Bei denen war ich davor und habe ich ziemlich guten Deal eigentlich verhandelt zu dem Zeitpunkt. So richtig mit allem drum und dran, mit Wohnung und Auto und Container, mit meinen Sachen darunter. Ich glaube, ich habe sogar den Steuerberater reinbehandelt. Das ist unglaublich, ich habe echt verhandelt. Und ich war kurz davor, eben zu kündigen auf meinem Job da in Paris. Ich hatte die Kündigung schon vorbereitet, das war alles vorbereitet da, also es war so in trockenen Tüchern. Und dann sind wir auseinandergegangen, haben aber zumindest unsere Telefonnummern ausgetauscht, weil ich war echt froh, da jemanden gefunden zu haben, der so... Also es hat sich angefühlt, wie gesagt, wie so ein Seelenverwandter.
Genau, das war Sonntag und Dienstag war Fête de la Musique. Das ist einmal im Jahr in gibt es, glaube ich, mittlerweile in Deutschland auch, aber in Paris auf jeden Fall Fête de la Musique. Das heißt, die ganze Stadt ist musiziert, überall wird gespielt.
Ist echt schön, ja.
Und da habe ich Julia angerufen und gesagt, hey, die Occasion, Fête de la Musique, lass mal...
Ich natürlich bei der Arbeit von 7 oder so.
Ja, ich soll, lass mal Musik zusammen hören. Ja.
Meine Antwort war... Oh nee, ich habe 12 cm Absätze an. Ihr müsst wissen, in Paris muss man auch so rumlaufen. Ne?
Oh ja. Klar.
So 12 cm Absätze, mir tun meine Füße weh und ich muss auch außerdem noch arbeiten. Keine Chance, habe ich so aufgelegt. Und dann saß ich da so in meinem Büro und habe gedacht, ich bin seit irgendwie 3 Jahren in Paris und ich war nie draußen. Und es kann doch nicht sein. Und dann habe ich ihn zurückgerufen, habe gesagt, du doch, komm, ich gehe.
Wow.
Ja, komm, so, lass uns treffen. Und dann haben wir uns bei irgendeiner windigen U-Bahn-Station getroffen. Und dann haben wir uns verliebt.
Ja.
So.
So. Ja. Und dann hast du dich entscheiden müssen.
Ja, es ging ja nicht mehr lange. Ich wusste, also ihr müsst wissen, ich bin, das hört sich jetzt echt wild an, Aber ich bin witzigerweise auch in Finance-Themen, wo ich sehr gerne rumrechne. Ich fühle das System schon immer vorher. Also ich habe ein ganz großes, eine ganz große Aufnahmefähigkeit für auch Dinge, die zwischen den Zeilen passieren und so. Mhm. Und irgendwie wusste mein System, das wird sein.
Wow.
Ich kann euch das nicht erklären. Gänsehaut. Es war echt krass und es war auch echt eine krasse Entscheidung, weil ihr könnt euch vorstellen, dass alle Leute, inklusive meiner Familie, alle Leute, die gesagt haben, Julia, bist du das Wahnsinns? Ja. Ey, alle Leute haben ja einen Flug gebucht, du heiratest in sechs Wochen. Also mein System wusste, das ist meine Zukunft. Genau. Und dann ging eine ziemliche Achterbahn los, weil ich musste ja auch meinen damaligen Verlobten, der nicht wissen konnte, was da bei mir passiert war, der auch eine Woche lang auf Junggesellenabschied unterwegs war, den konnte ich gar nicht erreichen zu dem Zeitpunkt. Gott. Das war total schlimm, es war richtig schlimm, aber ich wusste, es muss.
Und das, was ich spannend fand, vielleicht noch abschließend dann zu der Geschichte, zum einen, ich glaube, mein richtig guter Move war, als die hatte dann so ein Findungswochenende bei ihren Eltern, wo sie darüber nochmal gesprochen hat.
Genau, ich muss nochmal drüber nachdenken.
Und dann hat sie mich angerufen und ich habe ihr irgendwie so mitgegeben, du solltest heiraten. Also, mach das jetzt, heirate, aber sei dir bewusst, I'm out there.
Okay, ja klar.
Genau, also das war, glaube ich, gut. Und dann, was ich total spannend fand bei dir, Julia, ist, dass du dann wiederum, als du gesagt hast, nee, ich sag's ab, das hat Julia aber nicht irgendwie so Druck gemacht, so, jetzt muss er aber hier Butterbeile fischen und tralala, sondern sie hat gesagt, hey, ich sag das ab, weil ich fühle jetzt, seitdem ich dich kennengelernt habe, ich kann den jetzt nicht mehr heiraten, aber keine Ahnung, ob das auf uns was wird,
okay.
Das weiß man ja nicht. Aber nur das Gefühl, dass es jemand wie dich gibt, zeigt mir, dass ich den nicht heiraten kann. Und das war auch wiederum total großartig, weil du mir damit auch nicht irgendwie Druck gemacht hast. Wenn du weißt, was ich meine.
Genau, jetzt das muss jetzt sein.
Genau, sind wir da ganz entspannt eingestartet. Und dann hat sie tatsächlich, dann hören wir auch wirklich auf, ihren ja schon geplanten Honeymoon mit mir in Griechenland
bei meiner
Oma verbracht, worauf ich ihn sie dann mitnahm zu meinem Tauchlehrer und sagte, diese Frau will ich heiraten. Und er sagte, Friedrich, du bringst ja jeden Sommer eine andere an. Wenn du nächsten Sommer wieder mit der kommst, kriegst du meinen Segen, vorher nicht.
Sehr gut.
Und einen Sommer später haben wir uns dann auf der Insel verlobt.
Hey, genau. Wie schön.
Ja.
Toll.
War echt eine wilde Kiste und es hört sich jetzt irgendwie so smooth an, aber natürlich war das mega holprig.
Na klar.
Das war einfach nur, also das, was uns beide verbunden hat, glaube ich, war dieses Gefühl eines Größeren. Er wusste das, als ich in den Zug eingestiegen bin und ich wusste das nach Fête de la Musique.
Mhm.
Irgendwie dieses Gefühl, da stimmt was.
Ja.
Ohne es ganz genau beschreiben zu können. Genau.
Ja.
Und es hat sich auch, also jetzt 8 Jahre später mittlerweile, das hat sich insofern bewahrheitet, dass wir seit diesem Tag an keinem Tag jeweils was am anderen verändern wollten, sozusagen. Also es ist unglaublich, was wir für eine Beziehung haben. Wir sind da einfach, also da hat das Universum uns beschenkt an dem Tag, wo es uns nebeneinander gebucht hat.
Was aber auch mit der Tatsache einfach zusammen, dass ich auch ein echt guter Typ bin.
ich wollte nach Julias Worten sagen, so Podcast Ende, Schluss. Perfektes Ende.
Ich wollte
es
mal ein bisschen brechen. Ja.
Was ich ganz, ganz spannend finde oder total schön, ihr habt euch an einem Sonntag quasi ineinander verliebt oder zueinander gefunden. Und Friedrich, du hast irgendwann mal richtig schön gesagt, du schreibst auch diesen Newsletter immer sonntags, weil sonntags die Menschen ja so ihr Lebenskonzept neu überdenken.
Sonntags verändern wir unser Leben.
Stimmt.
Das ist der Aufnahmebereich.
Genau, von daher passt das ja quasi richtig gut.
Ja. Stimmt.
Ja.
So habe ich es noch nie gesehen. Ja,
ja.
Stimmt.
Und jetzt, ihr zwei, ihr habt jetzt Kinder, 5 und 3 habt ihr gesagt, ne?
Genau.
Und was wir ja spannend oder was uns auch interessiert, wir zwei sind seit 2 Jahren verheiratet und versuchen seit 2 Jahren ein Kind zu bekommen und haben festgestellt, das ist gar nicht für uns so einfach. Und sind auch in einer Kinderwunschbehandlung. Wir sind da ganz offen und sprechen auch darüber. Und was wir aber jetzt, dadurch, dass wir eben in dieser Ausnahmesituation sind, auch ganz oft beobachten. Wir beobachten andere Eltern und schauen, okay, wie machen die das? Und wir sind ja jetzt auch in so einem Alter, wo alle schon heiraten oder eine Familie gründen. Das heißt, wir haben ganz viele Paare, die wir beobachten können, wie sie eben die Kinder erziehen. Und was uns auffällt, ist, dass mit der Geburt des Kindes die Beziehung oftmals ja, leidet oder sich sehr verändert. Die alten Hobbys und Gewohnheiten, die man hatte, die werden irgendwie über Bord geworfen und man vergisst ziemlich schnell, dass man auch eine, ja, so ein eigenständiges Individuum ist, dass man auch eigene Bedürfnisse hat und vor allen Dingen, dass man ja auch ein Paar ist. Wie schafft ihr zwei das mit euren Kindern, so ein tolles Unternehmen zu führen, sich selbst treu zu bleiben, einander treu zu bleiben und irgendwie das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen so toll zu meistern.
Und jeden Sonntag noch einen Vlog rauszubringen. Ja. Ich meine, also da sitzt ja sicherlich auch einige Stunden am Tag
in der Woche dran. Genau, was sagen denn eigentlich, also bevor ihr die andere Frage beantwortet, was mich auch interessiert, was sagen denn die Kinder, wenn ihr jetzt sagt, so Mami und Papi holen jetzt wieder die Kamera raus, für die ist es wahrscheinlich schon total Gewohnheit, oder? Euch mit, genau, so einer Kamera.
Genau, Julia, ja. Julia, du bist perfekt, um diese super spannende Frage zu beantworten. Vielleicht nur eins eingangs und auch um allen die Illusion zu rauben. Als wir uns kennengelernt haben und die ersten zwei Jahre einfach zusammen waren, da war das, was jetzt sozusagen die Selbstverwirklichung betrifft, die berufliche Selbstverwirklichung, war das eine sehr ausgeglichene Veranstaltung. Mhm. Und seitdem, als ein Punkt, Julia, seitdem die Kinder dann dazugekommen sind, muss man ganz klar sagen, hätte Julia sich nicht so persönlich zurückgenommen, was ihre berufliche Weiterentwicklung betrifft, und dann hätte ich mich nicht so ausleben können und dann wäre das nicht so entstanden, wie es entstanden ist. Weil das auch oftmals so ein bisschen schön gezeichnet wird, dass so hey, Gleichberechtigung, alles tralala. Aber wenn man einen Kinderwunsch hat, und wenn dann Kinder kommen, dann verändert sich es eben so dramatisch und du kannst es nicht outsourcen. Ja. Ja. Wir haben halt vier Nannies. Sondern lass halt einfach bleiben. Und dann muss auch vorher klar sein, wer übernimmt denn das jetzt primär bei allem, beide machen was. Und das war bei uns der Fall, sonst hätte sich das nicht so entwickeln können.
Genau. Schön. Also, das ist eine total gute Frage, Edina. Weil tatsächlich man irgendwie da nicht so offen drüber spricht und es ärgert mich irgendwie. Deswegen sage ich es total gerne, sehr, sehr gerne, sehr offen. So ein Kind nimmt der Mutti mindestens ein Jahr tatsächlich Raum. Also du hast jemanden an dir dran kleben und es ist auch von der Natur so gewollt, der dich wirklich braucht.
Ja.
So.
Ja.
Und in dieser Zeit schläfst du nicht, also du wachst alle zwei Stunden auf und so. Du stehst neben dir körperlich, du bist ein Wrack, ja, und es ist, was alle Muttis leisten zu dieser Zeit, da sollte man mal richtig den Hut davor ziehen und es nicht so abtun, so dieses Haus und Heim
behüten.
Ganz ehrlich, der Job ist tougher als der, den ich davor gemacht habe.
Ja.
Also es war echt krass. So.
Ja.
Und das bei uns hat es so unglaublich gut funktioniert, weil ich glaube, weil wir einfach, Frederik und ich, wir sind beide total offen Veränderungen gegenüber. Und wir sind nicht, also ich gehe nicht mit Erwartungen in den Tag und ich gehe auch nicht mit Erwartungen in eine Beziehung rein, sondern ich schaue einfach, was kann ich geben und was will das Leben mir geben sozusagen. Und das war dann, wir sind in diese Kindersituation völlig unverhofft reingepurzelt. Wir haben einfach 9 Monate nach Honeymoon war ich schwanger.
Ups. Wow.
Also nee, war das Kind da. Also ich war einfach danach schwanger. Also wir haben nicht so sehr drüber nachgedacht.
Ja, ja.
Und dann mussten wir irgendwie gucken, wie das so funktioniert. Und dann hatte ich auch zuerst gedacht, Mensch, nee, ich will eigentlich Karriere weiter Gas geben. Wir hatten auch 3 Jahre lang ein Au-pair. Also ich bin nach 6 Monaten wieder in den Job. Ich wollte da auch wieder richtig Gas geben, weil ich eigentlich Lust hatte und weil ich, ehrlich gesagt, war ich so irgendwie ein bisschen träge mit dem Gefühl, Mutti zu werden. Ich glaube, ich musste da erst reinwachsen.
Und ja, dann vor allen Dingen nach der Vorgeschichte. Ich meine, wenn man schaut, was du vorher gemacht hast, plötzlich so Cut. Ja.
Ja, genau. Und das wollte ich irgendwie auch nicht wahrhaben, genau. Also ich bin einfach weiter, ich wollte weiter Gas geben. Und dann haben wir erstmal versucht, das so einzufügen. Und es war auch okay, weil, also es hat dann auch gut funktioniert. Wir hatten dann, wie gesagt, 3 Jahre lang haben wir mit Au-pair-Mädchen gearbeitet und es war auch nett. Aber ich habe dann zunehmend gemerkt, dass mich das unglaublich erfüllt. Und dass dieses mit Kindern sein, mit zunehmendem Alter der Kinder auch, und ich habe gemerkt, wie wichtig das ist. Und dann habe ich sozusagen einfach abgewägt, gefühlt. Genauso, ich habe einfach wieder die Gesamtsituation gefühlt und ich habe gemerkt, dass mein Beitrag bei den Kindern viel mehr wert ist als der Beitrag, den ich in diesen 3 Jahren in meinem Beruf leisten kann. Und habe dann gesagt, Frederik, nee, ich möchte ich möchte ehrlich gesagt gerade mal gar nicht mehr arbeiten. Also ich habe schön Lust gehabt, zu Hause zu bleiben und das zu managen. Mhm. Und dann kam eben der Rückkauf. Ah. Und dann kam eigentlich der Job wieder so angeflogen.
Ja.
Und dann haben wir es aber jetzt auch gut wieder eingefügt. Also,
genau, und genau. Ich glaube, was sozusagen nochmal Short Feedback auch zur Frage, Dina. Ich glaube, man kann ganz klar sagen, es gibt ein Leben vor und ein Leben nach den Kindern.
Okay.
Ich glaube aber trotzdem, Julia, dass wir uns selbst als Menschen, als Persönlichkeiten und auch mit den Themen, die wir wichtig sind, nicht schlagartig. Wir reisen immer noch viel. Mhm. Also wir tun immer noch auch die Dinge, die wir lieben und liebten.
Genau.
Aber es ist einfach nicht mehr so planbar, wie es vorher war.
Also ja, klar.
Zu sagen, hey, jetzt am Wochenende, und natürlich gibt es auch Themen, Julia und ich waren ewig nicht mehr im Kino, davor waren wir mehr im Kino. Also klar gibt es Sachen, die einfach wie schwerer sind. Aber trotz alledem würde ich auf keinen Fall sagen, Julia, dass wir Eltern sind, die wir uns jetzt komplett verbogen haben, sagen, nein, 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 die ersten Monate auf keinen Fall in ein Restaurant gehen.
Mhm.
Oder wir müssen jetzt den Hund weggeben. Oder weiß der Teufel, was Leute alles machen.
Ja, ja.
Das haben wir nicht getan, aber klar, man muss auch klar sagen, es geht auch nicht einfach so weiter.
Ja,
nee, okay. Genau, das wollte ich genau das
super,
wollte ich
ja.
sagen. Also es braucht
ja.
Zeit.
So. Ja.
Es braucht einfach mal Zeit und Commitment. Und ganz ehrlich, wenn man sich mal überlegt, wie viel Zeit man im Leben hat und auch wie viele Jahre man eine Karriere verfolgt, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man da mal irgendwie 2-3 Jahre Pause macht. Ich verstehe gar nicht, wieso man das schlimm finden sollte.
Also warum?
Ja, sehe ich genau das schlimm so. Finden sollte.
Ja.
Ich finde es großartig und ich bin so gewachsen in der Zeit, in der ich für die Kinder da war. Ich finde es mega.
Ja.
Und ansonsten muss man, glaube ich, einfach klassisch wie bei den OKRs im Business auch, muss man halt Prioritäten setzen, sagen, was ist mir, was ist uns wirklich wichtig, jetzt Julia und mir als Individuen und uns auch als Pärchen. Dann muss man, wenn man sagt zum Beispiel, es ist uns wichtig, dass wir uns Zeit haben, dann muss man das institutionalisieren, dass man sagt, mindestens einmal im Monat machen wir Couples Night Out und dann organisieren wir das so, dass dann die Oma oder Opa oder wer auch immer da ist und das darf man halt nicht schleifen lassen, aber das kriegt man dann auch hin, wenn einem das wichtig ist.
Ja, ja. Ja.
Und um nochmal auf deine Frage, auf deine letzte Frage zurückzukommen, wie reagieren unsere Kinder unter anderem auf das Bloggen, aber insgesamt einfach haben wir dadurch, dass wir, wie gesagt, so wahnsinnig offen sind und da auch kein, also ich habe nirgendwo Groll, also es gibt keinen Groll, dass ich nicht mehr arbeite oder also gab es nicht zu dem Zeitpunkt und jetzt gibt es auch keinen Groll, dass ich gleichzeitig arbeite und gleichzeitig Mutti bin, was zu vielen zu vielen kurzen Nächten führt momentan, ja. Sondern wir sind total im Reinen mit dem, was wir machen das, was wir tun wollen. Und das spüren auch unsere Kinder schon von vornherein. Und die machen mit uns alles mit. Und das ist dann ganz bezaubernd,
schön,
dass wir Kinder haben, die reisen mit uns. Wir können die Kinder auch mal mit ins Büro nehmen. Wir nehmen die dann, als die Firma noch in München war, wir haben die jetzt nach Berlin umgezogen. Aber als sie noch in München war, haben wir die manchmal einfach eine Woche mitgenommen. Mhm. Dann waren die im Büro und haben im Büro gespielt. Und alle haben sich gefragt, warum sind eure Kinder so ruhig?
Ja.
Weil die halt zu zweit gerne sind und zu zweit spielen. Und so, so sind die eben auch mit dem Vloggen, hat Papi eine Kamera, die sind einfach entspannt.
Ja.
Und das ist total schön, weil wir können alles das, was wir tun wollen, wir sind halt jetzt Familie. Wir sind halt jetzt nicht Frederik alleine und Julia alleine.
Ja.
Wir sind jetzt Familie und machen schöne Sachen mit Familie.
Wow, schön.
Ich glaube, das ist auch, also dass ihr zusammen ein Business habt, was ihr führt, und was ihr ja letztlich auch dann gegründet habt, ich glaube, dass das spielt so ein bisschen in das Gesamtding rein. Also man kann das nicht mehr, oder ihr möchtet das ja wahrscheinlich auch nicht mehr trennen, sondern es gehört halt alles dazu. Und so ist es auch richtig.
Ja, gab es denn in eurer Zusammenarbeit irgendwann mal einen Punkt, wo ihr gesagt habt, Mensch, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, so können wir nicht zusammenarbeiten, also so eine richtige Macke, die ihr an dem anderen erkannt habt und gesagt habt, okay, wenn wir jetzt so weitermachen, dann scheitert die Zusammenarbeit, oder war das jetzt immer so, hey, funktioniert, einfach von Anfang an?
Nee, ich glaube, wir sind, dadurch, dass wir auch privat schon lange einfach zusammen sind, kennen wir gegenseitig unsere Macken und wir funktionieren ganz unterschiedlich und funktionieren da aber total gut miteinander. Also um euch ein Beispiel zu nennen, Frederik, wenn der fokussiert ist auf irgendwelche Themen, rennt der voraus und geht über Leichen rechts, links und es interessiert ihn einfach nichts. Und dann kann ich auch, also kommt keiner ran. Ja.
Ja.
Und dann komme ich aber ran, weil ich dann einfach mal, er nennt ihn den Stacheligel auspacke, dann spreche ich einfach nicht mehr mit ihm.
Oh.
3 Tage lang so.
Oh.
Und da nein, sind wir, ich war ja so noch nie 3 Tage.
Naja, also so. Und dann holen wir uns, also das war jetzt nur ein Beispiel, aber dann holen wir uns gegenseitig wieder ab und es dauert dann nicht lang, also 3 Tage ist wirklich übertrieben, ja. Aber so wie jeder halt einfach, ich meine, jeder hat in der Zusammenarbeit irgendwie privat oder beruflich, das hatte ich auch immer beruflich auch, ja. Das funktioniert unglaublich gut, weil wir uns gegenseitig kennen, ja. Und dann,
ich glaube, was sozusagen das Pro und Con auf der Ebene ist, als ich noch, Julia noch nicht operativ im Unternehmen war, da war ja noch die zusätzliche Belastung, dass die Firma in München war und ich immer zwischen München und Berlin hin und her geflogen bin. Und dann hatte ich schon auch lange Zeit eben das Gefühl, dass ich niemandem wirklich gerecht werde. Also weder der Familie wirklich, weil ich da immer abhaue und Julia allein lasse, noch der Firma, weil ich ja dann sozusagen hier bin. Und das war schon schwierig. Das haben wir jetzt zum Glück in der Form nicht mehr, weil jetzt ist alles eins.
Ja.
Aber jetzt ist eher die Herausforderung, die wir haben, dadurch, dass wir das so intensiv einfach tun, müssen wir einfach tatsächlich schauen, dass wir uns beiden gerecht werden und natürlich auch den Kindern.
Ja.
Also wie gesagt, wir arbeiten eigentlich 7 Tage die Woche. Hm. Das ist halt...
Das ist schon schwierig.
Das ist schon schwierig. Ja. Und da gibt's, muss man auch ehrlich sein, manchmal Momente, wo selbst ich... Der ich mich selbst für sozusagen einen, also ich hätte nur Unternehmer werden können, aber da gibt es selbst Momente, wo ich sage, mei, also 9-to-5 und am Freitag, wenn ich rausgehe, ist mir doch scheißegal, am Montag komme ich wieder Ding
zu haben.
Und einfach nur Wochenende für uns und 26 Urlaubstage, das wäre schon nice, ja. Weil das halt tatsächlich, und dazu habe ich auch mal einen Vlog gemacht, hier das ganze Thema Burnout.
Oh ja, haben wir uns angeschaut,
Wann hört harte Arbeit auf
und fängt
einen Burnout an?
Ja.
Da muss man sich schon auch mit beschäftigen. Ja. Bei aller Liebe für das, was wir tun und für die Selbstständigkeit und für die Projekte und so weiter, darf man sich da auch nicht in die Tasche lügen.
Aber ich glaube, das ist eher unser Problem.
Das
nicht
ist unser,
nicht genau. Das zwischen, zwischenmenschlich haben wir irgendwie da, das läuft. Eher das, dass wir beide dann zu viel arbeiten.
Ja, genau.
Ja. Ja, wir haben das auch kurz, bevor wir jetzt uns diese kleine Auszeit hier in Malaga genommen haben.
Das ist keine Auszeit.
Genau, es ist keine Auszeit.
Wir sitzen sonntags in einem Coworking Space und machen unseren Podcast.
Ja, wir sind hier auch die einzigen im Coworking Space, die seit gestern am Wochenende arbeiten. Aber nennen wir es mal eine kleine Auszeit. Jetzt bin ich aus dem...
Aber gut, dass du es ansprichst, weil... Genau, Thema Vacation. Also wir verfolgen deinen oder euren Vlog. Ist es mittlerweile euer Vlog oder noch deiner?
Nee, das finde ich immer süß. Es ist,
deiner.
Es ist mein Vlog. Also die Antwort darauf ist leicht. Baby. Aber Aha. Man muss dazu sagen, das Feedback, was wir bekommen haben, wir erschließen neue Zielgruppen. Dadurch, dass du mit dabei bist. Und ich glaube, das gibt dem Ganzen eine spannende Couleur. Und deswegen ist es schon so, dass wenn Julia denn mag, sie jetzt auch ab und zu noch dazukommen wird, weil ich glaube, das gibt dem einfach noch eine andere Farbe. Aber es wird weiter sozusagen mein Vlog bleiben. Ja, total.
Und also ihr habt auch die letzten Male diesen Vlog aus Griechenland zweimal Frankreich gesendet. Mhm. Also das Thema Vacation, dass ihr euch bewusst mal irgendwie an einen anderen Ort zurückzieht und von dort aus arbeitet und lebt. Macht ihr das so oder gezielt oder ist das eher Urlaub dann für euch?
Also sozusagen geplant ist es immer im Vorfeld, also Monate vorher als Urlaub. und dann stellt sich immer die Frage, lassen wir es ausfallen, wenn wir zu viel Arbeit haben oder arbeiten wir dann in der Zeit im Urlaub?
Also das
ist so ein bisschen die Geschichte. Und da muss ich sagen, jetzt gerade bei den letzten beiden, also Frankreich, die 14 Tage, aber auch den Sommer in Griechenland.
Das war gut, dass wir es nicht ausfallen.
Das war gut, dass wir es nicht ausfallen. Das war schon krass, weil wir dann trotzdem irgendwie 6 Stunden jeden Tag gearbeitet haben. Aber auf der anderen Seite war es trotzdem schöner, als es nicht zu machen, weil du hast dann in der Zeit, in der du nicht arbeitest, trotzdem an einem anderen Ort, Quality Time, Family Time.
Ja.
Es öffnet einfach den Kopf nochmal für andere Themen. Das ist schon toll.
Ja, das stimmt.
Aber das Modell, David, tatsächlich, das diskutiere ich auch gerade bei uns in der Firma, weil wir auch jetzt mehr Leute, die haben, die von Remote arbeiten, weil ein Teil der Truppe auch einfach nicht mit nach Berlin kommen wollte. Also wir haben jetzt mehr auch die so aus dem Homeoffice arbeiten. Und das Modell, tatsächlich eine Company zu führen, wo dieses klassische Montag bis Freitag müssen alle in einem Office in einer Stadt sitzen, nicht mehr so ist, das finde ich schon unglaublich spannend, ja. Weil wir reisen beide gerne und ich könnte mir wirklich tatsächlich vorstellen, jetzt auch immer im Kontext der Ferien der Kinder ist es dann als Beispiel auch begrenzt. Aber tatsächlich mehr Remote zu machen, ist eigentlich ein tolles
Schön. Konzept. Ja. Ja, gut, noch ein bisschen Zeit habt ihr, ne? 5 und 3, noch ist die Schule nicht so ein Thema. Nächstes Jahr, genau.
Ja, ausnutzen. Ja, aber ich glaube, da kommt es ganz krass auf die Erwartungshaltung an. Wenn man nämlich mit der Erwartungshaltung Urlaub daran geht, dann ist es ja wahrscheinlich irgendwie ein bisschen schwierig, sich da umzustellen, dann doch zu arbeiten. Aber wenn man sagt, hey, wir gehen hier ganz bewusst hin, um sowohl was Neues zu sehen, den Kopf zu öffnen, aber auch zu arbeiten, dann bringt das echt was. Und dann ist man auch viel kreativer. Also ich bin ja jetzt mit Elina 7 Wochen in Malaga, aber ich habe diesen Sommer schon mal so einen kleinen Piloten gestartet. Ich war mit unserem Illustrator, dem Philipp, der hat einen kleinen Wohnwagen, einen sehr kleinen Wohnwagen. Und da waren wir einfach mal ein Wochenende auf dem Campingplatz und haben da halt irgendwie Zeug gebaut. So. Ja. Und das ist echt cool, weil also dann vermischt man Arbeit und Privat, aber es ist auch nicht schlimm, weil es heißt zwar Arbeit, aber es fühlt sich nicht so an.
Aber ich glaube, das können vielleicht nur Selbstständige. Wenn ich mir meine Zeit früher vorstelle, als ich für ein Unternehmen gearbeitet habe, für andere Menschen, hätte ich da irgendwie Urlaub machen sollen plus Arbeit, das hätte mich damals ganz schön mitgenommen.
Ja, gut.
Hätte ich nicht gut gefunden, aber ich glaube, das ist
Ja. Sag mal, was ist euer, ihr sagt auch gerade, an einem Sonntag sitzt ihr jetzt in einem Coworking Space, um diesen Podcast mit uns aufzuzeichnen. Was war initial euer Antrieb, das zu machen? Und es gibt ja immer, man muss mal starten, das ist schon ein großer Sprung, aber man muss dranbleiben, das ist noch viel schwieriger, weil nur wenn du es regelmäßig machst, kann da auch was draus werden. Was ist da sozusagen, was hält euch da bei der Stange, / hat euch initial dazu motiviert, es zu tun?
Also du meinst jetzt die Auszeit.
Podcast. Ja, also den Podcast initial haben wir uns dazu entschieden, weil wir haben, wir sitzen zusammen in einem Büro, aber verbringen noch weniger Zeit als vorher miteinander, als wir noch an verschiedenen Arbeitsplätzen gearbeitet haben. Und haben gesagt, wir müssen wieder irgendwie, oder wir wollen uns nicht aus den Augen verlieren, wollen zu uns finden und einfach mehr Zeit zusammen verbringen, denn ihr kennt das vielleicht auch oder vielleicht auch nicht, aber die Zuhörer kennen sicherlich, man kommt nach Hause nach der Arbeit und guckt dann Netflix zusammen, aber trotzdem nur nebeneinander. Und wir haben halt gesagt, wir nehmen uns ganz bewusst einmal die Woche eine Stunde oder 1,5 Stunden und reden mit uns über uns. Und daraus machen wir dann einen Podcast.
Genau, und vor allen Dingen haben wir ja auch gegründet und es gibt so viele verschiedene Wege, wie man etwas auf die Beine stellen kann. Und David und ich wollen einfach andere Leute mal teilhaben lassen, wie wir es machen. Und ich denke, ich mache so total unkompliziert. Ich habe einfach gestartet, habe es einfach mal gemacht und möchte andere irgendwie teilhaben lassen. Ich hole mir selbst oft ganz viele Inspirationen von anderen Unternehmern, Gründern. Ihr seid zum Beispiel eine absolut tolle Inspirationsquelle. Und so wollen wir es auch machen. Also wir sind jetzt irgendwie, wir haben das Rad nicht neu erfunden und das, was wir erzählen, ist einfach aus dem Alltag und einfach mal schauen, wo die Reise hingeht. Und es ist wirklich schön, wir sitzen dann auch hier und nehmen uns Zeit füreinander und danach geht es uns echt super gut.
Und wir haben auch, das war auch ganz lustig, wir haben beschlossen, diesen Podcast zu machen, aber wir haben gleichzeitig beschlossen, wir sagen das niemandem. Also das heißt wieder von den Eltern, macht ihr jetzt noch irgendwas, ihr habt doch so schon zu viel zu tun.
Ja,
von den Freunden heißt dann auch, ihr macht hier wieder irgendwas Neues. So. Wir haben erstmal gesagt, gut, wir machen das alleine, gucken mal, wie es klappt und so.
Und
langsam.
Das hat auch den Druck rausgenommen, einfach mal etwas zu machen, ohne dass es jetzt etwas werden muss. Ne? Wir haben ja beide gleichzeitig gestartet mit dem Unternehmen und da gucken ja eh alle auf einen. Und mit Argusaugen, vor allen Dingen die Eltern, oh Gott, jetzt habt ihr den sicheren Hafen verlassen und wollt da irgendwas auf die Beine stellen. Und das war einfach gut, dass wir das für uns ohne Druck einfach mal quatschen.
Also ich finde, ihr macht das ganz toll. Ich freue mich, dass ihr das macht. Macht das unbedingt genauso weiter. David hatte, als er mich dann damals gefragt hat, ja logischerweise auch, habe ich da reingehört und mir ein paar Folgen angehört. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ihr seid mega sympathisch, super authentisch.
Hey, vielen Dank.
Kann ich mich nur anschließen.
Oh, danke.
Kann ich mir total gut vorstellen, dass das alle, die dies hören, sehr begeistert. Cool. Schön, dass ihr das tut.
Ganz, ganz lieben Dank.
Ja, vielen Dank. Dann sind wir ja schon quasi fast durch. Habt ihr noch Zeit für eine Kategorie, die sich da nennt 5 Vater-Hakten?
Die stellen wir all unseren Interviewern.
Super, können wir sofort machen. Kann ich eine Minute Auszeit haben, weil die Kleine war gerade da und
hat
ein Problem.
Oh ja.
Wir haben die gerade irgendeinen Film gucken lassen und irgendwie scheint was.
Oh ja.
Ich bin gleich wieder da, ja?
Super, ja.
Dann kann ja der Frederik in der Zeit schon mal den ersten...
Nee, wir warten auf Julia. Nee, du, Frederik, du kannst ja ein bisschen was erzählen. Was habt ihr heute so gemacht?
Ja, heute, was haben wir heute so gemacht? Ja, wie gesagt, meine Mama, die Oma war da und ansonsten habe ich am nächsten Vlog geschnitten. Mhm.
Ganz kurz, wie viel Zeit steckst du denn da in der Woche ungefähr rein?
Also ich habe es jetzt tatsächlich mal gemessen, in Anführungsstrichen, und einen Vlog im Schnitt, weil ich habe jetzt ja 35 Folgen gemacht, und im Schnitt sind es 20 Stunden pro Folge.
Boah. Oh, wow.
Krass. Ja. Und das halt schon im Verhältnis zu einem zu einem Podcast ist ist schon ein anderer Aufwand.
Absolut.
Aber das, was mich antreibt an dem oder mit antreibt an dem Vlog, ist einfach, dass es für mich eine Form von Therapie ist. Mhm. Also ich komme, wenn ich das mache, produziere, aber vor allem auch dann auch schneide, bin ich halt komplett raus aus meinem normalen Themen. Mhm. Und ich habe ja an der Filmhochschule mal studiert, das heißt das ganze Thema Filme machen, Geschichten erzählen, da komme ich ja eigentlich her. Mhm. Und insofern ist es so eine tolle Auszeit und deswegen nehme ich mir dafür Zeit, bin aber natürlich auch dankbar, Julia ist wieder da, dass Julia mir auch den Rücken frei hält, weil in der Regel verbringe ich den Samstag damit, den fertig zu machen. Ja, irgendwann produziere ich die Bilder ja vorher, aber das Schneiden passiert dann am Samstag und das ist halt auch wieder ein Wochenende.
Aber dazu, und das habe ich gerade gedacht, als ihr von eurem Podcast erzählt habt, das ist auch so ein Thema, das habe ich einfach gefühlt. Als Frederik ankam mit diesem Thema, habe ich so, ja gut, machst du mal irgendwie, so. Und dann hat er 1, 2, 3, 4 gemacht. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass es ihm Freude macht und dass es jedes Mal ein kleines Kunstwerk ist. Und er freut sich, wenn er das geschnitten hat, und die Musik, und es passt hier, guck mal.
Ja.
So. Und das ist dann im Zweifelfall so, nur ich raffe. Ja, genau. Also dass ich fuchse mich rein in Übergänge, die kein Mensch mitbekommt.
So, der Drohnenflug hier und der Zeitraffer da.
Aber der Drohnenflug ist der Hammer. Ist wirklich mega.
Das macht, also, und ja, ich sitze jetzt mal auch davor und denke so, oh wow, okay, schön. Und das Lustige ist, hinter diesem ganzen Konzept steckt auch gar kein Business-Gedanke oder so, sondern das ist einfach, das ist ein Spaß von Frederik Harcourt, deswegen sage ich auch, das ist dein Blog.
Ja.
Er darf mich gerne benutzen, weil ich bin kein Entertainer, noch nie gewesen. Er darf mich gerne reinholen, wenn er Lust hat. Aber das ist einfach, das ist sein Kunstwerk sozusagen, dieses Ding. Und so finde ich deswegen, also ihr habt es ja auch so gesagt, das ist ein Herzensprojekt, was ihr da macht. Und so kann sowas gedeihen.
Genau. Ja. Und vielleicht noch als kleinen Hinweis oder auch Tipp für alle, die jetzt zuhören, wie bin ich initial auf diese Idee mit dem Vlog gekommen?
Oh, ja.
Ich saß mit einer Runde Freunden zusammen vor ein bisschen über einem Jahr und wir haben eine ganz tolle Übung gemacht. Wir haben ein Blatt Papier genommen, das haben wir in der Mitte geteilt und haben uns links aufgeschrieben, was sind die Sachen im Leben, die uns wirklich wichtig sind. Und da kam was wie Gesundheit, Familie, persönliche Weiterentwicklung, Freunde und so weiter. Das haben wir sozusagen alles mal erstmal stichwortartig aufgeschrieben. Und dann mussten wir es ranken, also von 1 bis 10. Was ist uns wichtiger, die Familie oder die persönliche Weiterentwicklung oder die eigene Gesundheit oder Freizeit oder finanzielle Unabhängigkeit? So. Und das haben wir dann gerankt von 1 bis 10. Und dann haben wir auf die rechte Seite des Platz hingeschrieben, was wir aktuell machen.
Oh, sehr gut.
Und dann zu sehen, wie wenige wie wenig von dem eigentlich auf der rechten Seite steht, was uns links eigentlich antreibt. Und da war das Spannende, dass in meinen Top 5 kam raus dann sozusagen, dass das Thema andere zu inspirieren. Und ich sage das immer, etwas zu tun, und zwar das zu tun, was sie glücklich macht, dass das für mich ein ganz großer Antreiber ist, der eben gar keiner klassischen Strategie oder so folgt, aber das war in meinen Top 5, war inspiring others. Und dann habe ich gesagt, ja, dafür tue ich ja gerade gar nichts.
Aha.
Und dann ist im Grunde genommen in dem Kontext auch die Idee entstanden, da den Vlog zu machen. Und das kann ich jedem da draußen empfehlen. Einfach mal aufschreiben, was treibt mich wirklich an, was ist mir wichtig in meinem Leben. Das ist auch für jeden ein bisschen anders.
Mhm.
Und mit was verbringe ich gerade meine Zeit? Mhm. Und dann zu schauen, dass man das maximal aligned. Und auch nicht erst, wenn ich mal in Rente gehe, dann will ich mal oder richtig. In 20 Jahren, sondern why not do it now?
Ja.
Das war eine gute Übung und da ist das alles entstanden. Aber jetzt kommt eure Rubrik.
Ich will noch mal ganz kurz was anhängen. Ich glaube, je mehr man arbeitet und so viel die Arbeit auch Spaß macht, je mehr man an seiner Karriere arbeitet, desto wichtiger ist es, dass man sich etwas sucht, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Mhm. Direkt. Das, und ich kann das genau nachvollziehen. Also ich habe mal früher lange als Freelancer in Agenturen gearbeitet, als Projektmanager. Und irgendwann war ich in einer ganz, ganz kleinen Agentur und habe da auch mal so irgendwie Logos gemacht mit meinen begrenzten Photoshop- und Design-Skills. Aber ich habe mich da so rein vertieft und habe stundenlang mit Photoshop einfach nur Klick und hier und mach und auch Videoschnitt mache ich auch hobbymäßig. Und wenn man da einmal drin ist, dann ist man in einem Tunnel und das ist so entspannt, weil einen da wirklich nichts von außerhalb irgendwie erreichen kann. Also ich kann das
voll. Und man hat ein Ergebnis am Ende.
Ja,
was Tolles. Weil wir oftmals ja auch so Sachen machen, die so traurig ergebnislos sind. Ja, genau. Ja. Ich sag euch, dieses Gefühl, wenn du auf Upload drückst, ja, das ist schon toll. Wie, wenn ihr jetzt euren Podcast live stellt, dann habt ihr was getan, wo andere sich anhören können, Feedback zu geben können.
Genau. Das ist voll was Erfüllendes. Ja. Wie hast du es genannt? Traurig, ergebnislos.
Ja, aber ich glaube, das kennen so viele, die in der Digitalbranche Wirtschaft arbeiten. Also ich hab ein halbes Jahr für Pampers gearbeitet und dachte mir nur, was mache ich hier? Ob da jetzt irgendwie das Wort so steht oder so, ob das die Farbe oder die Farbe ist, ist auch wurscht. Das interessiert niemanden, außer die Leute von Pampers so.
Ja. Das ist ja übrigens auch die Tragik, wenn du in ganz vielen Angestelltenverhältnissen, dann kriegst du irgendwie einen Auftrag, okay, bauen Sie diese Präsentation in diese Richtung und das ist die neue Strategie und dann arbeiten die armen Kerle da 6 Wochen.
Ja, genau.
Das stellt vor, das hat der Vorstand, das ist kein Thema mehr, danke.
Kein Wunder, dass die Leute depressiv werden. Ja. Okay, und damit jetzt zu unseren 5 Fahrtenhacken über Julia und Fredrik. Das ist so eine kleine Kategorie, wo wir ein paar Fragen stellen.
Genau. Ihr könnt antworten, wer gerade mag.
Genau, wer gerade mag oder zusammen. Also, erster Vater hackt. Dein Tipp oder euer Tipp für eine glückliche Beziehung?
Julia.
Was, ich? Wieso ich? Wieso ich?
Okay, dann mache ich zuerst noch so Zeit. Mein ultimativer Tipp für eine glückliche Beziehung ist Kommunikation. Maximale Kommunikation.
Ich habe auch einen ultimativen Tipp. Raum.
Raum?
Ich würde, man muss dem anderen Raum geben. Man muss dem anderen maximal Raum geben, sich selbst sein zu dürfen, weil niemand möchte verändert werden. Also wenn man zu sehr versucht, Beziehungen hinzubiegen, dann sollte man es vielleicht lieber lassen.
Schön.
Das wäre mein harter Tipp.
Sehr gut. Raum.
Oder halt, genau.
Also Raum lassen Raum lassen und darüber sprechen.
Ja, sehr gut. Aber also das können wir super nachvollziehen. Ich meine, wir sind jetzt hier eine Woche in Malaga. Ich sage immer ganz gerne auf Malaga, warum auch immer. Und haben nur uns zwei, kommen uns unheimlich nah, aber gehen uns halt auch echt auf den Geist.
Weil wir ja auch vorher schon wir sitzen im Büro nebeneinander, aber jeder hat irgendwie sein Business, jeder macht das, wir treffen uns abends und plötzlich sind wir einfach die ganze Zeit zusammen.
Ja, und haben niemanden anderen, mit dem wir sprechen können. Außer euch.
Ja, sehr gut.
So, okay.
Genau, Nummer 2. Was war der schlechteste Deal deines Lebens? Und das muss nicht unbedingt beruflich sein, das kann auch privat sein.
Ein schlechter Deal. Aber es ist unglaublich schwierig. Vielleicht halte ich mich einfach mit den schlechten Themen nicht auf.
Oh.
Ich weiß es nicht. Ich würde nicht sagen, dass jemals einen harten, schlechten Deal gab. Ich
weiß
nicht. Also, nee. Entschuldigung, muss ich passen.
Ich habe mal Verona Poth 250.000 Euro gezahlt, um bei uns Testimonial zu sein. Das war in diesem Bereich der schlechteste Deal, den ich je gemacht habe.
Oh. Solche Deals habe ich nie gemacht, ja?
Aber du kannst jetzt nicht eins zu eins durchrechnen, wie viel von diesen 250.000 Euro zurückgekommen sind, oder?
Nicht viel.
Nicht viel.
Nicht viel.
Übrigens, spannendes Learning, das war sozusagen, wir haben dann mit ihrem Programm aufgesetzt und das haben wir in Barcelona produziert mit Kran und gefühlt Helikopter und allem. Wir haben auch nochmal so viel für die Produktion ausgegeben. Und am Ende hat es keine Sau gekauft.
Nein.
Und ich glaube, das spricht auch dafür. Und die Videos von Detlef, die haben wir für 3,50 € und die hatten wir jahrelang.
Ja.
Die habe ich noch die Handkamera schlabberig gehalten und das hat funktioniert. Am Ende ist es auch eben so, dass es darauf primär nicht ankommt, auf solche Oberflächlichkeiten, sondern das Produkt als solches muss funktionieren und so weiter.
Ja.
Also das war sicherlich in der Retroperspektive einer meiner schlechtesten Deals.
Okay. Ich meine, es wäre auch komisch gewesen, hätte Julia als Finanzmensch jetzt irgendwie einen schlechten Deal hier vorgestellt.
Ja.
Okay, Nummer 3 von 5. Deine Top-Geschäftsidee für das Business, auf das die Welt wartet.
Oh, da habe ich was.
Ah, sehr schön.
Oh. Da habe ich was. Frederik lacht mich immer aus. Aber ich sag euch, wenn ich irgendwann mal, wenn es nicht aufs Geld ankommt, ja. Und ich einfach tun kann, dann.
Das ist doch dann keine Top-Geschäftsidee, wenn es nicht aufs Geld ankommt.
Oh. Also jetzt er macht immer. Ich mag Sessel mit Armen. Ja, ich will irgendwann mal Sessel haben, wo lange Arme dran sind, sodass man, wenn man sich reinsetzt, man sich gleich selbst umarmen kann. Und wenn man abends auf dem Fernsehsessel sich knallt, dass man sich dann schön reinkuscheln kann. Ich hätte gerne Sessel mit Armen.
Ach so, nicht nur Armlehnen, sondern Arme.
Nicht Armlehnen, sondern richtige Arme dran. Ja? Sie könnten dann vielleicht auch Augen oben haben, das weiß ich noch nicht genau. Kann man sich verschiedene Varianten vorstellen. Aber einfach Möbel, die kuscheln. Oh. Das hätte ich mal gerne.
Cool. Ja.
So richtig reinsitzen und dann kannst du, ich meine, andere Leute nehmen sich ein Kuschelkissen und eine Kuscheldecke dazu. Ja, ich würde mich gerne in so einen richtig großen Ohrenbackensessel und der dann noch zwei Arme, zack, zack, kann man sich da rein kuscheln und die Arme drüberlegen, fände ich total
cool. Oh ja, das finde ich auch cool.
Ist es nicht toll, dass in der Aufgabenteilung ich für die guten Dinge zuständig bin und sie fürs Durchrechnen? Insofern, aber ich würde an der Stelle einfach dem nicht hinzufügen. Wir lassen das jetzt einfach so stehen. Das ist die Top-Idee, die die Welt gebraucht hat.
Danke. Ja.
Also ich kann mir das vorstellen.
Wenn ich das dann irgendwann mal machen kann, ja, also ja. Dann mit irgendeinem Carpenter, der sich, also hier mit dem Stuhlmacher, der sich damit auskennt, ich kann mir vorstellen, dass es dann von irgendwelchen Designhotels,
unbedingt.
Irgendwann, es wird der letzte Schrei werden, Fred.
Wird ja, es.
Dann halt.
Ja. Und in Single-Haushalten Top-Brenner.
Ja.
Ein bisschen Liebe, ja.
Als kleine Starthilfe für dein Business würden wir dir einen kostenlosen Werbespot anbieten in unserem Podcast.
Ich komm drauf zurück, ja? Es ist notiert.
Ja, super. Frederik, okay. Was hast du?
Nee, ich bin, wir belassen es bei dieser einen.
Okay.
Okay, dann haben wir, mit welchem Essen verzaubert ihr eure Gäste?
Dafür bin ich zuständig. Und in letzter Zeit... Bei uns gibt es unglaublich viel Gemüse. Mhm. Ich bin ein Gemüselover. Verzaubert der letzte habe ich mit Süßkartoffelpommes.
Selbstgemacht?
Ja, selbstgemacht. Natürlich. Süßkartoffelpommes mit Falafel und Bohnen. Mhm. Ja, sowas.
Cool. Und Fleisch.
Fleisch gibt es auch dazu, wenn du magst. In allen Varianten. Ich koche gerne. Ja.
Oh ja, also du bist bei euch fürs Kochen zuständig?
Ja. Ich bin ehrlich gesagt für alles zuständig zu Hause. Für Kochen, mhm. Für Versicherungen, für alles. Das Einzige, was Frederik machen sollte, sind Winterreifen und die haben wir noch nicht.
Oh.
Ja? Autos ist sein Thema.
Ein schöner Seitenhieb.
Ja, genau. Übrigens können wir mal einen Termin machen.
Wird aber Zeit. Schon 3. November. Oh.
Genau, sage ich ihm schon.
Ja, danke, Dina, auch an der Stelle.
Aber das ist cool.
Da, komm, spring mich zur Seite. Ja. Kann man sagen, ihr habt auch noch keine Winterreifen.
Nee, wir sind ja in Malaga und hier brennt die Sonne von oben. Ja. Die Spanier laufen schon die Jacke rum. Aber ich muss mir erstmal eine kurze Hose kaufen. Das Lustige ist, ich habe jetzt diese Woche habe ich eigentlich damit verbracht, in dem Coworking Space ein Gedicht zu dichten für unsere Weihnachtskarte.
Oh.
In der Sonne.
Ja.
Also cool. Völlig, aber es ist eine lustige Erfahrung auf jeden Fall.
Wer bekommt eure Weihnachtskarte? Was ist das für eine Weihnachtskarte?
Das ist jetzt die Weihnachtskarte von meinem Unternehmen, Hello Agile. Und das bekommen Kunden und Freunde des Unternehmens. Ich habe ja eure Adresse, ich schicke euch auch eine zu.
Ja. Ich bin sehr gespannt auf den
Gedicht. Wir freuen uns über Post.
Jetzt hast du mich heiß gemacht, ja.
Cool. Schön. Okay, und dann haben wir die letzte Frage aus 5 Vaterhakten, nämlich... Deine Lebensweisheit. Was wollt ihr den Zuhörern und uns mit auf den Weg geben, eure Lebensweisheit?
Julia.
Ui, das ist schwierig.
Vielleicht mit dem Hintergedanken, wenn man gründen mag oder sich vielleicht nicht traut oder wenn man gegründet hat, was könnt ihr uns mitgeben?
Ja. Ich würde, wie soll ich es formulieren? Ich habe gerade den tollen Song im Kopf. ich sage einfach mal, okay, pass auf, ich sage euch einfach mal die Textzeile. Aus dem Song, den ich im Kopf habe. Und zwar, man hat mit nichts, was man tut, hat man Unrecht. Deswegen sollte man es einfach tun, weil am Ende stirbt man sowieso. Oh, ja, und, wow. Also sozusagen, es war jetzt ein bisschen schlecht aus dem Französischen übersetzt.
Sag mal, wie es auf
Französisch. Ah, ja, genau.
Oder die französischen Hörer bestimmt.
On a tort de rien, on connaît déjà la fin.
Oh, wow.
Ja, ja, also einfach machen, weil es ist schade, wenn man es nicht gemacht hat am Ende.
Ja, ja, schön.
Und man hat nicht Unrecht damit. Also das ist vielleicht ein bisschen schlecht übersetzt.
Aber ihr wisst, was ich sage. Wir wissen. Weißt du, wer der Sänger oder die Sängerin ist, der Interpret?
Ja, ja, France Gall kennt jeder. Nee, Moment, das war, Lucie. Das ist Pascal Obispo.
Pascal?
Und der Song heißt Lucie.
Oh, okay.
Pascal
Obispo.
Aber toll. Also ich meine, das setzt, finde ich, noch so ein bisschen, das unterstreicht nochmal dieses Thema Machen. Wenn du was machen willst, dann rede nicht drüber, sondern mach einfach. Und dass man da auch noch sagt, okay, am Ende ist man eh tot, was soll schon passieren, finde ich super. Und einen tollen Abschluss für unser Podcast heute.
Oder möchtest du Frederik auch noch was sagen?
Ja, meinst halt genauer das auch auf das eine. Also tu das, was dich glücklich macht, und lass dich nicht zurückschrecken von irgendwelchen Ängsten oder gesellschaftlichen Zwängen oder was auch immer, sondern lebe das Leben, was dich erfüllt, und tu das einfach. Weil wir haben nur eins davon, und das sollten wir in vollen Zügen tatsächlich auch genießen. Ja, das wäre auch so mein Ding.
Vielen Dank.
Absolut.
Schön.
Unterschreiben wir voll.
Schön, da sind wir, glaube ich, in guter Gesellschaft
mit uns hier, gell? Sehr gut.
Auf jeden Fall. Super, schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Wir sind sehr weit auseinander, auf der Landkarte sehr weit auseinander, aber ich glaube, im Geiste relativ nah beieinander. Es hat uns unheimlich viel Spaß gemacht, euch heute als Gäste zu haben. Und wir freuen uns schon, euch mal wieder zu sehen, zu hören.
Genau. Vielen Dank auch an eure Kids, die so lieb einfach jetzt auf euch zwei verzichtet haben. Das hat super viel Spaß gemacht mit euch.
Und vielen herzlichen Dank, dass wir dabei sein
durften. Ja, danke, dass wir mit euch reden durften. Es hat Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Uns auch. Also, bis dann. Ciao, ciao.
Servus. Jo, tschüss.